Herzlich willkommen beim zweiten deutschen Fernsehgarten-Podcast. Ach nee, das war die andere Veranstaltung mit dem Bobic. Entschuldigung. Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 228. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin.
Hallo.
Der Herr Dennis.
Ja, servus, hallo.
Und zurück aus dem Urlaub der Herr Basti.
Hola.
Cerveza.
Ja, ja.
Hervorragend. Ja, schön. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den Basti heute mal ein bisschen Urlaubsstimmung austreiben können. Bevor wir damit anfangen, ein paar aktuelle Informationen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, sich für unser Sommerfest am, wann war das nochmal, Basti?
16.07.
Da musste er tatsächlich im Moment überlegen, grandios. Für unser Sommerfest am 16.07. anzumelden. Natürlich bitte nur anmelden, wenn ihr da auch könnt. Ihr findet alle Informationen auf eintracht-podcast.de. Da sind auch ein paar Fotos von der Location und ich sage euch, es wird großartig werden. Mindestens genauso großartig wird dieses Torwandschießen am 2.07. zum Tag des Fußballs, wenn ich mich jetzt nicht gerade total vertue. In der Commerzbank Arena, da ist Fußballmesse, da ist große Torwandschießen mit über 250 Mannschaften. Wir werden da auch vor Ort sein und ja, könnt euch ja mal melden, wenn der ein oder andere auch vor Ort ist oder wenn ihr Bock habt, euch da mit einem Team anzumelden, dann findet ihr da auch alle Informationen auf deren Webseite, den Link auch dazu in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal gerade so ins Aktuelle. Da tut sich ja dann doch das ein oder andere bei der Eintracht. Schauen wir doch vielleicht erstmal auf den Kader. Injowski zu Freiburg, Ben Hatira keinen Anschlussvertrag und dann war da diese Aussage von wegen, wir müssen erstmal irgendwie 6 Millionen durch Spielerverkäufe einnehmen. Das sieht ja jetzt irgendwie doch nach einer größeren Nummer aus, oder?
Ja, also ganz realistisch gesehen ist diese 6 Millionen, die standen schon länger im Raum. Also die, das ist eigentlich nichts Neues. Ich habe auch fast das Gefühl gehabt, man hat hier eine alte Aussage wieder konserviert beziehungsweise neu aufgesetzt. Das ist so, das gibt es auch seit 3 Monaten. Ist klar, dass die Eintracht Geld einnehmen muss, um auch weiter investieren zu können. Ich weiß gar nicht, ob das sogar in Auflagen steht. Ich glaube das nicht, aber so ist es halt. Und da müssen wir halt erstmal sehen, wie wir die 6 Millionen reinbekommen. Aber die anderen Namen, die du angesprochen hast, da muss ich auch sagen, hat es mich ein bisschen gewundert. Also Ben Hatira hätte ich ja, das hatten wir glaube ich schon mal diskutiert, hätte ich natürlich schon gerne gesehen, noch bei der Eintracht, weil ich das Gefühl hatte, dass er gut in die Mannschaft reinpasst, auch emotional gut reinpasst. Und es ist anders. Man hat sich dazu entschlossen, Ben Hatira keinen Anschlussvertrag zu geben, finde ich ein bisschen schade. Aber was man mal ganz klar sagen muss, wie er sich dann auch auf Facebook bedankt hat, das war, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das war aller Ehren wert, höchst respektabel.
Nee, hatte ich jetzt nicht gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Ja, ich habe es gesehen, also dass er sich nochmal bedankt hat, obwohl er nur kurz hier war, dass er die Fans auch nochmal erwähnt hat, fand ich auch cool. Ja. Ich habe es auch nicht verstanden, weil Kovac hat dann am Anfang, hat er ihn ja eigentlich auch so explizit so auf der Pressekonferenz, einer der ersten Pressekonferenzen sogar erwähnt, glaube ich so, dass er die Sprache von Ben Hatira spricht und er weiß, wie er mit so Spielern umgehen kann. Hübner hat ja auch schon damals gesagt, als Fee sogar noch da war, dass er mit dem Spieler zusammengearbeitet hat und ihn gut irgendwie kennt. Weiß ich nicht, ob da was passiert ist. Ich fand es auch verwunderlich und schade, ehrlich gesagt, weil, wie der Marvin es gesagt hat, am Ende hat man nochmal gesehen, dass er eigentlich echt ein cooler Typ ist. Was da jetzt genau die Beweggründe waren, können wir leider nur spekulieren, glaube ich.
Wahrscheinlich auch die Gehaltsvorstellung, oder? Da hat er jetzt für wirklich ein Apfel und Ei gespielt, oder? Für 6.000 im Monat oder was hat er
ja
im
Moment bekommen? Ja, der da so horrende Vorstellungen hat. Ich meine, du musst ja auch mal gucken, was hast du denn für Chancen? Ich meine, der ist jetzt dann am Ende vereinsloser Spieler. Also der hat dann erstmal gar nichts.
Ja, also gut, wenn ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen. Also ich weiß nicht, wie viel er jetzt pro Monat verdient hat. Wenn das wirklich so wenig war, wie der Dennis sagt, dann ist es natürlich schon ein Betrag, den du auch.
Also der stand mal irgendwo in den Medien, hatte ich das mal gelesen, ja.
Das haben die auch Betrag, gesagt, ja.
Ja, den du bei einem besseren Drittligisten bekommst. Ne? Also das ist dann auch wieder so eine Sache. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich das Ding ist, aber ich finde es dann okay. Wie gesagt, die Trennung ist ja jetzt auch, glaube ich, okay vollzogen worden. Das ist, glaube ich, von beiden Seiten relativ fair gewesen.
Ja, was heißt hier Trennung? Der hatte ja nur einen Arbeitsvertrag von ein halbes Jahr.
Also das ist richtig.
Der ist halt ausgelaufen. Das ist halt.
Genau, ja. genau, du hast vollkommen recht. Das ist einfach keine Trennung, sondern normales Auslaufen. Hat sich dazu entschlossen, das gemeinsame Arbeitsverhältnis nicht weiter fortzusetzen. Das ist alles vollkommen legitim. Und ich glaube, für ihn ist es auch kein Drama. Denn wenn man so hört, sieht es ja momentan so aus, als würde er in die Türkei wechseln. Galatasaray scheint irgendwie Interesse zu haben. Und wenn diese Gerüchte sich dementsprechend erhärten, dann braucht er sich auch um die finanziellen Rahmenbedingungen keine Sorgen mehr machen.
Ja, das denke ich dann auch.
Ja.
Ich glaube, da hat er auch durchaus seine Möglichkeiten, seine Einsatzzeiten zu bekommen. Also von daher vielleicht jetzt nicht die schlechteste Wahl. Das mit Injowski kam aber so ein bisschen überraschend. Also da habe ich zumindest vorher relativ wenig mitbekommen, dass da irgendwas sich anbahnte.
Aus absolut heiterem Himmel. Ich habe nichts davon mitbekommen, wäre auch nicht davon ausgegangen, dass das jetzt so plötzlich passiert. Natürlich war Injowski jemand, der bei genauerem Hinsehen schon nicht optimal in das Konzept passt, aber dass es jetzt Schlag auf Schlag geht, dass er zu Freiburg, zu einem auch Mitkonkurrenten geht, hat mich gewundert. Ich würde eigentlich mal ganz gerne wissen, wie hoch die genaue Ablösesumme ist. Da wird es irgendwie um die 500.000 bis 800.000 sein.
700.000, 750.000 habe ich auch irgendwo gelesen.
Ah, siehst du, dann passt das ja sogar einigermaßen. Okay, das ist nicht wirklich viel Geld, aber es ist besser als gar nichts. Ja, und ansonsten muss man sagen, Injowski wird sich in Freiburg dann auch wohler fühlen von den Einsatzzeiten her.
Ich denke auch, das ist, ich mag ihn als Typ, mochte ich ihn eigentlich immer und von der Einstellung her, aber er ist halt auch in gewissen Situationen an seine Grenzen geraten, glaube ich. Also es ist nicht so, dass wir sagen, das können wir nicht auffangen, den Verlust, sage ich jetzt mal. Und vielleicht war das auch Konsequenz aus der Saison, dass wir so einen radikalen Schnitt, worüber wir nachher nochmal sprechen müssen, der auf allen Ebenen scheinbar stattfindet, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden. Vielleicht ist der nötig. Ich hoffe nur, dass er richtig gemacht wird, aber vielleicht, weil er nach dieser Saison konnte man nicht so zur Tagesordnung übergehen. Und dann mit so, ich nenne sie jetzt mal Mittelklasse-Spieler Injowski. Vielleicht ist, wer weiß, für wen der Kaderplatz jetzt frei wird und wer weiß, wer für Benhatira dann in Anführungszeichen kommt. Und ja, wir müssen, das Ding ist halt, es ist ganz, ganz schwierig jetzt zu beurteilen, weil du halt noch gar nicht weißt, wer stattdessen kommt. Wenn jetzt Injowski geht und dann kommt noch ein schlechterer, also dann war es ja nicht gut. Aber wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir wollen viele junge Spieler einsetzen oder so, dann war es ja für was gut, sag ich mal. Hm. Weil mit einem Injowski, seien wir ganz ehrlich, wir mag ein feiner Kerl sein, aber mit Injowski kommst du ja nicht weit. Also
richtig,
mit,
richtig.
Mit Injowski also kommst du...
Ja, Dennis?
Achso, ich erst. Okay, sorry, Basti, weil ich jetzt dir ins Wort gefallen war. Ja. Mir ging es eigentlich auch nur darum, dass du mit Injowski hattest du jemanden, der konnte, wir haben es ja auch gesehen, was für Positionen der gespielt hat, Rechtsverteidiger, dann doch mal linker Flügelspieler und so weiter. Da war er überall, naja, es geht so, ist okay, besser als gar keinen zu haben, aber wir sollten auch darauf achten, dass jetzt die Verpflichtungen, die jetzt kommen, auch ein bisschen positionbezogen sind, ja. Spezialisten auf ihrer Position. Es gibt genug vakante Stellen, die wir noch haben, wo wir lieber dann jemanden holen, der speziell die Position gut abdeckt, anstatt fünf Positionen einigermaßen so lala.
Ja.
Und ich denke, das findest du dann auch eventuell von dem Profil her besser als jetzt, wirst jetzt keinen finden, der jetzt an allen Positionen besser ist als Injowski, aber das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ja jemanden, der an einer speziellen Position eingesetzt werden kann und da im Endeffekt besser ist als Injowski. Und
zumal du mit Blum auch so einen Allrounder hast. Also wir haben ja,
richtig,
wir hatten ja viele ähnliche Spieler im Kader und ich glaube auf ihn können wir verzichten. Und was der Marvin eingangs angesprochen hat, fand ich interessant, weil ich habe das eigentlich so verstanden. Die Eintracht muss, also die will ja 6 Millionen einnehmen durch Spielerverkäufe, kann die aber gleichzeitig dann auch wieder ausgeben. Habe ich das richtig verstanden? Also
damit wir 11,5 Millionen ausgeben können, brauchen wir 6 Millionen oder 5,5
okay,
Millionen
dann
Einnahmen, so irgendwas.
Also dann habe ich das falsch verstanden.
Also die genaue Stelle war, wenn wir 5,5 Millionen ausgeben wollen, müssen wir 11,5 Millionen Euro einnehmen, wurde hier zitiert.
Ah, okay, das heißt, wir gehen quasi schon mit einem Minus in die Saison, sagen wir es mal so. Also dann muss die Eintracht ja schon eigentlich, theoretisch gesehen, 6 Millionen Euro plus machen. Also dann, ich habe eigentlich das so verstanden, dass wir 0 auf 0 rausgehen müssen, aber das hört sich ja dann schon dramatisch an.
Genau.
Weil also, wenn du überlegst, was die Eintracht sogar, wenn die Eintracht sogar mal 4, 5, 6 Millionen Euro in die Hand genommen hat, da kam auch schon nichts bei rum. Mhm. Und das hört sich jetzt, für mich hört sich das auf den ersten Blick nicht so positiv an, ehrlich gesagt. Aber da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch einiges hören und lesen. Und aber ja, es dämpft so ein bisschen. Also nach Bobic kommt jetzt so der nächste Downer, wenn ich höre, weil das musst du ja auch erstmal erlösen. Wenn ich mir jetzt überlege, wer will uns das bringen? Also Seferovic hat es bei der EM leider nicht geschafft, sich irgendwie seinen Marktwert zu erhöhen, hat viel, viel verstümpert. Wen haben wir noch? Zambrano, Radetzky,
Fabian,
Castaños und Fabian können wir. Wenn wir Glück haben, werden wir den wieder zu dem Preis los, wie wir den geholt haben, plus Castaños noch, dann hätten wir vielleicht die zwei weg und das wäre dann vielleicht schon der Betrag, aber Meier. So ganz wohl ist mir nicht dabei, ehrlich gesagt. Wenn ich dann höre, dass hier Niedermeier und Schwab schon im Gespräch sind.
Naja, Also, es, ja, es ist, also Niedermayer und Schwab würde ich jetzt bei Gott jetzt nicht zu sehr zur Eintracht loben. Also, das ist natürlich der erste Reflex, den, den so mancher Schmalspur-Journalist dann hat, wenn er sagt, okay, ja, Bobic ist da hingekommen und jetzt, jetzt schauen wir mal, wer beim, beim VfB irgendwie verfügbar ist und zur Eintracht passen würde. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Niederstrecker ja, und Schwab nicht den Weg zur Eintracht gehen. Ja. Ich kann mir aber beide sogar ganz gut in Darmstadt vorstellen, aber wie gesagt, nicht bei der Eintracht. Davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus, dass es zu diesen Transfers kommt. Aber Basti, du hast vollkommen recht, wir befinden uns hier in einer durchaus finanziell prekären Lage. Also ich meine, René hat es gut zitiert, das ist genau so. Frankenbach hat ja im O-Ton gesagt, wenn wir 5,5 Millionen ausgeben wollen, müssen wir 11,5 Millionen einnehmen. Das heißt, 6 Millionen, ja, im Endeffekt musst du eigentlich 12 Millionen, roundabout 12 Millionen, dir erstmal irgendwo ranschaffen. So, und das kriegst du natürlich nicht einfach so, sondern das muss natürlich durch Spielerverkäufe passieren. Du hast jetzt angefangen mit Injovski, das ist der erste kleine Teil gewesen. Jetzt bist du noch bei roundabout 11 Millionen, sage ich mal. Wo das herkommt, ist natürlich ja die Frage. Ich gehe fest
das davon aus, das ist ja auch mit einem Substanzverlust geht es ja einher. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir können jetzt mal den, können wir uns locker leisten mal hier. Es ist ja so, dass du dann diesen Substanzverlust auch auffangen musst mit im Endeffekt weniger Geld. Das klingt jetzt wirklich nicht so gut, ehrlich gesagt.
Nee, und das ist...
Und das, da hat der René das erreicht, was er erreichen wollte und mir ein bisschen die Urlaubsstimmung ausgetrieben. Yes!
Ja, und das zeigt sich halt hier, dass die Eintracht in eine, ich will ja im positivsten Sinne, Übergangssaison rutscht. Ja, im Zweifelsfall kann das ähnlich wieder, also ich jetzt will nicht sagen jetzt nach unten schauen und so weiter und so fort, aber es wird eine knallharte Saison. Und deswegen...
Aber ist das nicht in so einem Umbau normal, dass wenn du, du kannst ja nicht von den Schalter gleich von links nach rechts drehen, sondern du hast halt einfach einen Übergang und der Übergang ist nie angenehm und da musst du dich immer irgendwie durchkämpfen.
Ja, naja, gut, aber sonst.
Aber trotzdem wäre es angenehmer, das mit mehr Geld zu machen, ja.
Ja, genau. Ja. Die Voraussetzungen sind ja andere, denn im Endeffekt kannst du einfach, du hättest, also ich weiß nicht, hättest du optimale finanzielle Voraussetzungen, hättest du trotzdem einen Cut gemacht, logischerweise, nach so einer ziemlich verkorksten Saison und hättest dich von Spielern getrennt und hättest aber mit finanziellen Ressourcen das dementsprechend aufgestockt. So
null auf null anfangen und nicht mit.
Ja. Null auf null wäre schon mal besser, hätte ich mir auch gedacht, genau. Weil dann kannst du theoretisch wirklich. Dann kannst du wirklich Castagnas und Fabian verkaufen, weißt aber, dass du das Geld vielleicht sogar besser anlegen kannst. Aber wir geben ja im Endeffekt erstmal Castagnas und Fabian ab und haben dann erstmal gar nichts und fangen dann eigentlich erst an, irgendwas zu machen. Und da müssen wir dann echt gut mit, wir werden bestimmt gleich noch ausführlicher ein bisschen über ihn reden, aber mit Hürgota haben wir ja wenigstens schon einen Ablösefreien, der dann wenigstens nicht in diese Rechnung irgendwie einen negativen Posten hat. Also wenn die weiter das so geschickt machen, kann das trotzdem klappen, aber ich befürchte, was der Marvin gesagt hat, sehe ich jetzt leider auch so. Das wird eine knüppelharte Saison. Auch weil die Aufsteiger, die jetzt dazugekommen sind, keine sind, wo du sagst, die zählen auch zu den Abstiegskandidaten. Leipzig ist ein Verein, wo du sagst, die haben wahrscheinlich mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun. Und Freiburg ist ein Verein, die das auch immer ganz, ganz geschickt machen. Auch gerade, weil die eine gute Jugendarbeit haben. Und dann müssen wir eigentlich hoffen, dass irgendwann wieder Ingolstadt und Darmstadt einbrechen, dass wir wenigstens wieder um die Relegation mitspielen. Stand jetzt. Kommt immer darauf an, wer noch kommt und was Bobic noch hier bewirken kann, was mit Sponsoren noch passiert, das ist ja alles noch offen.
Ja, aber lass mich doch mal ganz kurz da einhaken. Das ist nämlich genau der Punkt. Also es ist ja schon auffällig, dass sie mit 6 Millionen nicht rechnen, beziehungsweise wir müssen 6 Millionen einspielen. Also diese Summe von 6 Millionen spielt da doch mit rein in der Rechnung, die wir jetzt eben aufgemacht haben. Das zeigt, dass wir vielleicht jetzt irgendwie diese Sponsorengelder nicht einkalkuliert haben. Gut, das ist jetzt der eine Punkt, weil die wollen ja mindestens 6 Millionen erlösen. Das heißt, ich glaube auch, dass der Betrag, dieser, sag ich mal, Fehlbetrag, über den wir jetzt die ganze Zeit sprechen, dass der geringer wird, je besser halt, je besser das mit dem Sponsor wird. Also 6 Millionen hatten wir letztes Jahr bei Fiat. Wenn der neue Sponsor mehr gibt und sagen wir mal bei 7 Millionen, dann wirkt sich das wieder positiv auf die andere Rechnung aus. Ne? Also das ist ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf. Und was ich aber, worauf ich noch gezielt hin will, ist, ich glaube, dass es jedem bewusst ist bei der Eintracht, zumindest in der sportlichen Leitung, dass wir hier eine Saison haben, die durchaus prekär sein kann und dass aus diesem Grund in anderen Bereichen Professionelle gearbeitet werden soll. Ich will es jetzt eigentlich auch verbinden. Deswegen siehst du zum Beispiel, wenn wir gleich noch genauer drauf kommen, dass Reutershahn zur Eintracht jetzt wieder gewechselt ist, der Co-Trainer. Ne? Das heißt, dass du nicht nur Robert und Nico Kovac als Trainer hast, sondern jetzt Armin Reutershahn, also auch einen alten, erfahrenen Fahrensmann, würde der gute Bruchhagen sagen. Und dann ist es ja auch so, dass du jetzt die Fitnesstrainer, Fahrbacher wird anscheinend entlassen, genauso auch der Kolozai. Kolozai wird ja, glaube ich, schon mal von Bobic entlassen. Also auch, dass da ein Wandel hergestellt werden soll, zeigt, dass man ein gewisses Konzept hat und auch eine gewisse Idee, um, sage ich mal, kostengünstiger die Mannschaft zu optimieren. Das ist jetzt nur meine, das interpretiere ich daraus.
Hm. Kann schon sein, auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall eine Aufgabe, mit der Freddy Bobic ja vertraut ist, weil ich glaube, in Stuttgart ist er auf ähnliche Voraussetzungen getroffen, dass er erstmal einsparen musste. Also ja. Und dann hat er ja, muss man ihm lassen, auch wenn ich nicht sein großer Fan bin, gerade jetzt nach den letzten Ereignissen, aber er hat er ja trotzdem einen gewissen Stern gut hingekriegt. Also Marvin hat es vor ein, zwei Wochen schon mal gesagt, dass er Schieber teuer verkauft hat und Trash, glaube ich, auch. Und vielleicht kann er das machen, nur das Problem ist, wir haben ja gesehen, was mit Stuttgart passiert ist. Und ich muss sagen, klar, auch noch in dem Eindruck von der letzten Saison, aber plus jetzt die Sachen, die jetzt so passiert sind, dass mit Bobic mir das nicht gepasst hat, und wenn ich jetzt diese Zahlen höre, dann muss ich sagen, dann könnte das tatsächlich eine enge Saison werden. Was aber vielleicht gut ist, Leute, dass wir es jetzt schon wissen. Also ich glaube, die Fallhöhe ist nicht so hoch wie letzte Saison.
Ja.
Also letzte Saison, wenn wir überlegen, wie wir die ersten Podcasts so gesprochen haben in der letzten Saison, da waren das trifft dich ja nicht so hart, wenn du es jetzt schon weißt. Und vielleicht ist es ganz gut, dass die Eintracht das auch so kommuniziert, knallhart. Und dass wir hier keinen haben, der sagt, ja, mal gucken, mal ein bisschen träumen. Blablabla. Und wir dann auch uns dabei erwischen, dass wir es tun, wenn wir 6-3 gegen Köln gewinnen. Vielleicht ist es ganz gut zu wissen, dass die nächste Saison einfach im Endeffekt vielleicht sogar so weitergeht wie die Zeit unter Kovac. Dass es einfach nur harte Arbeit ist. Dass wir im Stadion, wenn wir ins Stadion gehen, wissen, okay, wir werden heute kein gutes Fußballspiel sehen. Aber es geht hier darum, dass die Eintracht die Klasse hält, damit die Eintracht in Zukunft vielleicht stabiler dasteht. Vielleicht ist es dann halt so. Und dann finde ich es ehrlich gesagt von Eintracht sogar gut, dass sie es so kommuniziert und uns hier keinen vom Pferd erzählt, sondern einfach sagt, so und so und so müssen wir sparen. Wir haben noch keinen Sponsor, wir müssen uns besser aufstellen. Mir würde es dann reichen, das, was der Marvin eben gesagt hat, dass man vielleicht ein Konzept erahnen könnte. Dass man sagt, okay, jetzt wird Tabula Rasa scheinbar gemacht und einige Leute werden irgendwie entlassen. Dass man aber dann das Gefühl hat, okay, das hat einen Grund. Das wäre mir am wichtigsten, ehrlich gesagt. Dass ich wüsste, okay, die Sachen, die passieren, die könnte ich leichter ertragen, wenn es einen Grund hat. Und da werden wir dann aber erst leider sehen, wenn wir sehen, wer dann kommt. Und davor habe ich trotzdem, tut mir leid, ich habe trotzdem davor Angst, weil ich Freddy Bobic das nicht zu 100% zutraue und aber trotzdem wenigstens noch so diese Sicherheitsweste, nenne ich jetzt mal die Kovac-Brüder, die noch da sind, denen ich da mehr zutraue als ihm und die das vielleicht so in gewisser Weise mit Hübner zusammen vielleicht auch auffangen. Und ja, was bleibt uns anderes übrig? Ich werde hoffentlich irgendwann im Laufe des Sommers positiv werden, wenn vielleicht jetzt nochmal eine coole Verpflichtung dazukommt. Und dann schauen wir mal.
Ein bisschen Luft ist ja noch, bis die Transferperiode rum ist. Ich finde es ähnlich wie du, dass man zum einen jetzt weiß, worauf man sich einstellen muss, man aber auch sieht, dass einfach jetzt wirklich konsequent an dem Umbau gearbeitet wird und da halt auch wirklich alles erstmal irgendwie auf dem Prüfstand steht und nicht irgendwie so nach dem Motto, naja, das haben wir die letzten 20 Jahre schon so gemacht, das machen wir jetzt so weiter und der ist schon immer Co-Trainer gewesen, dann machen wir jetzt auch immer so weiter, sondern man da halt wirklich alles mal auf den Prüfstand stellt, sich anguckt und da halt auch konsequent mal irgendwie durchgeht. Auch wenn da vielleicht die eine oder andere Entscheidung dabei ist, über die man jetzt nicht so glücklich sein kann, aber zumindest das stimmt mich ein bisschen milde, jetzt vielleicht nicht positiv, aber zumindest milde, dass man da jetzt nicht irgendwelche Ausreden sucht, sondern da alles mal irgendwie anpackt. Aber die spannende Frage ist halt wirklich, wie man dieses Defizit, was jetzt schon abzusehen ist, da irgendwie kompensieren soll. Und da finde ich halt auch gerade diese Frage nach dem Sponsor eine ganz wichtige, die wir uns ja auch selbst eingebrockt haben. Ja? Also das Thema könnte ja auch wesentlich anders erlaufen, wenn wir da ein bisschen weniger Mist in der vergangenen Saison gemacht hätten.
Ja, da sind wir doch im Moment auf dem aktuellen Stand, dass wir wahrscheinlich mit Grombacher so eine Übergangslösung machen. Habe ich das richtig verstanden, dass die jetzt in der nächsten Saison im Endeffekt nochmal wie damals auch schon ein Jahr eine gewisse Summe bezahlen und als, die sind ja momentan, weiß ich gar nicht, wie man das da nennt, Premium-Sponsor oder sowas, und würden dann in würde das dann erweitert werden, dieser Kontrakt für ein Jahr, um mehr Zeit zu haben, da was Gescheites zu suchen? Oder was ist da jetzt, weil es lief doch erst auf Kaufland hinaus, dann hieß es, jetzt sind wir eher in dem Bereich, okay, jetzt machen wir doch mit Turkish Airlines. Turkish Airlines hat dann sofort zurückgerudert. Wir haben zwar Interesse, aber nicht als Hauptsponsor, sondern nur Premium-Sponsor. Und jetzt sind wir irgendwie wieder bei Krombacher. Also so eine richtige Linie ist für mich da nicht erkennbar. Oder bin ich ja einfach zu schlecht für informiert? Wie ist das denn bei euch?
Ich habe das aber auch so verstanden. Was ich ganz kurzzeitig mal gehört hatte, dass sie gesagt haben, ja, wir haben zwei. Wir müssen uns jetzt nur noch entscheiden, welchen. Und dann kam aber das, was der Dennis eben gesagt hat, wo du denkst, ja, das ist dann auch nichts. Ich weiß ja nicht, Krombacher hat das ja schon mal gemacht, oder? Weil das war doch auch das Gleiche.
Ja, genau. Ja, es widerspricht sich so ein bisschen. Ich hatte auch den einen Bericht gelesen, dass Hellmann gesagt hat, er wäre quasi auf der Zielgeraden und man würde definitiv irgendwie am 6. Juli oder 6. August irgendwie eins von beidem einen finalen Hauptsponsor präsentieren. Aber alles, was ich danach gehört habe, klang jetzt wieder so nach dem Motto von wegen, wir sind zu blöd, einen zu finden und wir haben jetzt einen, der uns trotzdem irgendwie ein bisschen Kohle zuschiebt, aber so richtig funktioniert hat es nicht.
Ja, du hast grundsätzlich wieder sich widersprechende Aussagen, das ist durchaus richtig. Es gab konkrete Berichte, unter anderem von der Frankfurter Neuen Presse, die da dahingehend, die nachgehakt hatte. Das war aber, glaube ich, schon im April, Mai. Ich weiß nicht, warte mal, Mai, wir haben jetzt Juni, also Ende Mai war das, glaube ich. Und da ging es darum, dass er gesagt hat, wir haben für beide Fälle, sowohl Erst- als auch Zweitliga-Zugehörigkeit, potenzielle Sponsoren. Die variieren natürlich im finanziellen Rahmen, das ist ganz klar, je nach Erst- oder Zweitliga-Zugehörigkeit. Ja. Und es hat sich auch in der letzten Zeit herausgestellt, dass es halt auch da jetzt bei der Erstliga-Zugehörigkeit auch Optionen gibt. Da muss halt jetzt der Verantwortliche, Hellmann muss jetzt hier liefern. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, dass das jetzt wirklich aber Anfang Juli passieren soll, wenn die neuen Trikots dann nämlich auch rauskommen. Das soll Hand in Hand passieren. Ich kann mir diese Lösung mit Krombacher zwar schon vorstellen, die haben das ja sogar bestätigt, dass es halt dahingehend Gespräche gibt. Aber da müssen wir abwarten. Ich würde das natürlich in einer gewissen Art und Weise, kann ich mir nicht helfen, ich würde es als unprofessionell empfinden, wenn das zum zweiten Mal eine Übergangslösung erhalten muss. Im Endeffekt kann uns das ja grundsätzlich egal sein, solange der Betrag, der
das ist halt die Frage, ob das dann auch die 6 Millionen sind. Ne?
Ja davon gehe ich schon aus. Ich gehe schon davon aus, weil wenn das nicht der Fall ist, hätte Hellmann offenkundig mit falschen Angaben spekuliert. Und das kann ich mir, also das würde ich mir jetzt mal nicht zutrauen. Ja, weil was im Raum stand, war ein Mindesterlös von 6 Millionen. Genau. Wenn das aber mit Krombacher nicht der Fall ist, dann muss Schmu erzählt haben. Also deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es sich auf jeden Fall um 6 Millionen handelt. Aber wie gesagt, selbst die Sache mit Krombacher ist noch nicht durch. Wir haben Turkish Airlines, da wurde viel gemunkelt. Ganz ehrlich, wenn du die Tiefen des Internets in den letzten Wochen anschaust, da wird unglaublich viel Quatsch erzählt und so weiter und so fort. Da muss man auch den Unsinn von sinnvollem destillieren. Wie gesagt, also Turkish Airlines ist, glaube ich, für mich immer noch eine Option. Wir werden abwarten. Und wenn das halt keine Trikotsponsor-Option wird, dann wird es halt eine Premium-Partnerschaft, was im Endeffekt für den Gesamtetat der Eintracht auch nicht schlecht ist. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Bereich, wenn du dich da nicht auskennst, wenn du da keine Insider-Informationen hast, fischst du traditionell in trüben Gewässern. Ja. Deswegen können wir da nur abwarten und können eigentlich nur hoffen, dass die Eintracht diesen Mindesterlös von 6 Millionen erzielt, weil alles andere ist in Zeiten, in denen du sonst sowieso finanziell anderen Mannschaften hinterherhängst, einfach auch problematisch für die Eintracht, wenn die 6 Millionen nicht erreicht werden.
Ja. Was habt ihr denn noch mit der Sache? Es kam doch wieder ein Angebot für Zambrano von, ich glaube, es war Valencia oder so irgendwas. Mhm. Da haben wir ja immer noch das Problem mit diesem Konsortium, was dahinter hängt. Deshalb finde ich es gut, dass zumindest das so propagiert wurde. Ja, der wird nicht verkauft, der erfüllt hier seinen Vertrag, weil ich denke, für das, was dann bei uns hängen bleibt, wisst ihr, was da ungefähr, was da damals die prozentualen Zahlen waren? Weil du musst ja sagen, selbst wenn du gutes Geld für Zambrano bekommst, du bekommst wahrscheinlich schwierig einen Ersatz für eben diesen Prozentsatz, den du da nur an Geld zur Verfügung hast bei so einem Deal.
Da waren halt die Aussagen auch sehr, sehr widersprüchlich. In dem einen hieß es, er wird gar nicht abgegeben, er soll seinen Vertrag erfüllen. Im nächsten hieß es dann wieder, Valencia bietet irgendwie 6 Millionen, aber man würde mindestens 8 aufrufen. Also halt auch sehr, sehr unterschiedlich.
Was davon dann bei uns landet, also den würde ich überhaupt nicht verkaufen, weil davon profitierst du ja gar nicht.
Nee.
Was der Dennis schon gesagt hat, du kriegst dann ein bisschen was, den würde ich komplett behalten.
Ja.
Weil das damals ja auch so, das wurde ja damals auch widersprüchlich kommuniziert. Da hieß es, er hat jetzt verlängert und will bei der Eintracht bleiben. Aber dann hieß es ja, aber so ganz hat man sich dann doch noch nicht geeinigt. Und das war ja auch wieder ganz merkwürdig, obwohl die ihn eigentlich da raus haben wollten, was sie dann doch wieder nicht geschafft haben. Also ich glaube, da fischen wir auch wieder im Trüben, was da die wirklichen Zahlen dann sind. Und deswegen würde ich den komplett gar nicht abgeben. Weil ich glaube auch, ich würde auch Abraham nicht abgeben, weil der scheint ja auch überall auf den Listen zu stehen. Weil da hast du wenigstens mal mit Radetzky, Abraham und Zambrano hast du mal so die Mitte hinten, die steht. Dann hast du rechts mit Regeselen vielleicht einen, der noch einen Sprung machen könnte. Und dann musst du links nochmal schauen. Aber ich würde nicht noch mehr Baustellen aufmachen, als wir eh schon haben. Also wir haben ja die Sechserposition, müssen wir massiv verstärken an die Außen. Vorne müssen wir gucken, wer dann halt geht, Fabian oder Seferovic oder Castanos, keine Ahnung, da musst du auch einen Ersatz her.
Ja.
Da sind so viele, ich glaube, da sollten wir uns nicht noch einen aufmachen, weil das ist eigentlich jetzt eher, am Ende der Saison hat sich kristallisiert, dass das unser Punktstück war, sag ich mal. Und das würde ich auch gerne weiter so sehen.
Und du hast ja auch nichts, was dahinter großartig
Russ ist jetzt erstmal ein halbes Jahr weg. Ja.
Genau, Russ ist weg, aber Anderson weißt du nicht, wie es weitergeht. Also es ist definitiv, wenn jetzt ein Fabelangebot kommt, sowohl für den einen als auch für den anderen Spieler, muss man immer, und das ist halt die Eintracht, muss darüber nachdenken. Aber solange das sich nicht in so einem Maß bewegt, dass du sagst, okay, 10 Millionen plus, dann gibt's nichts und es bringt uns auch nichts, denn wenn wir eben schon klar konstatiert haben, dass die Eintracht sich in der nächsten Saison in einer schwierigen Spielzeit befinden wird, dann ist es dann natürlich ein bisschen auch extra blöd, wenn du dann noch die funktionierenden Bestandteile dieser Mannschaft dann auseinanderreißt. Also das wird nicht gemacht. Da gehe ich auch mal fest von aus, dass es so bleibt. Und die Erlöse, über die wir vorhin gesprochen haben, die müssen an anderen Mannschaftsteilen, wie gesagt, da muss dementsprechend was erlöst werden. Da kann ich mir viel eher vorstellen, dass Marco Fabian irgendwie wieder zurücktransferiert wird. Keine Ahnung, da gibt es wirklich Castanhos und ich kann mir auch vorstellen, dass Seferovic noch nicht über die nächsten paar, zwei Wochen bei der Eintracht bleibt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade im Sturm noch einiges passiert, was dann einen gewissen Transfererlös mit sich bringen wird.
Fände ich auch besser, weil da wäre der Verlust auch nicht so groß. Wenn Castanhos jetzt geht, verlieren wir keine Säule. Also der war ja auch lange verletzt und so hat zwar gut angefangen, aber es ist ja nicht so, dass du denkst, oh Gott, selbst Seferovic könnte man locker verkraften.
Ja.
Fabian sowieso. Also da würde ich auch lieber den leichteren Weg gehen und solche Leute irgendwie Pfeil bieten, sage ich jetzt mal, als hinten nochmal sowas zu öffnen, wo du eh nicht weißt, wie viel Geld du kriegst. Also hoffe ich mal, dass es so ist.
Ja.
Und ich hoffe dann nicht, dass Niedermeyer Zambrano ersetzt.
Nee, wie gesagt, also da würde ich wirklich, also wenn man mit sowas anfängt, da muss man echt mit dem Klammersack gepudert sein, ich weiß.
Ja, aber Marvin, sorry, also wir sind Eintracht-Fans und uns haben schon die Pferde vor die Haustür gekotzt und jetzt kommt noch Freddy Bobic dazu, also die Symbiose aus Eintracht Frankfurt, der trotteligste Verein in Deutschland wahrscheinlich, plus Freddy Bobic. Also da tut mir leid, dass ich da so Schreckensszenarien im Kopf habe. Also ich traue das der Eintracht tatsächlich zu, was nicht heißt, dass das unfassbar absurd wäre.
Ja, aber wir haben doch auch noch den Hübner und die zwei Kovac-Brüder, also die sind da ja vielleicht dann...
War jetzt auch nur, das war natürlich ein bisschen überspitzt von mir dargestellt, aber der Marvin hat schon recht. Also,
aber es darf nicht passieren. Es zeigt sich ja auch, dass wir ja nicht nur Leute abgeben, sondern auch holen. Ihr habt ja schon angesprochen, den Branimir Rakota, der ablösefrei von Gladbach gekommen ist, der ja auch offensiv spielt, der ja zumindest von dem, was ich so gelesen habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht wirklich aktiv Spiele mit oder von ihm gesehen, aber er doch durchaus so ein bisschen Potenzial hat und vielleicht auch nicht so der Ungeschickteste am Ball ist.
Nee, Rakota ist schon auf jeden Fall ein guter Spieler. Der hat zwar seine besten Spiele im Europacup gemacht und nicht in der Bundesliga, aber er hat es natürlich auch nicht leicht gehabt bei Mönchengladbach und ist immer noch ein Spieler mit 23. Finde ich jetzt fast ein bisschen schade, dass er jetzt den Zug nicht genommen hat zur Europameisterschaft für Schweden, aber gut, bei den wenigen Spielen ist das dann halt auch nicht so ganz verwunderlich. Ja, trotzdem ist es ein Talent und auch jemand, der Potenzial hat und auch sich in der Bundesliga durchsetzen kann, da bin ich fest von überzeugt, der schon ein paar wirklich feine Spiele auch gemacht hat, der aber halt auch einfach die Spielzeit braucht. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn Castagnas und oder Seferovic die Eintracht verlassen, dann wird er diese Einsatzzeit auch bekommen.
Ja.
Und für mich ist es halt toll zu sehen, dass die Eintracht hier schlau agiert hat. Das muss man auch in einer gewissen Art und Weise Bobic zugestehen. Hier ablösefreien Spieler verpflichtet hat, der auch bei anderen Vereinen im Gespräch war.
Wobei, wenn ich das richtig gelesen habe, ja die ganzen Gespräche mit ihm schon im Winter angefangen haben. Also
genau.
Hübner war ja wohl im Winter schon mal dran, da hat es ja nicht funktioniert. Umso cleverer und geschickter war es natürlich dann quasi direkt den Finger drauf zu haben, wenn der Vertrag da drüben ausläuft und nicht verlängert wird. Das, was man im Winter quasi schon abgesprochen hat, wo man bereit gewesen wäre, Geld zu bezahlen, jetzt halt eben ohne den nötigen Invest zu bekommen. Also da war er schon clever und geschickt. Also
dann muss man sagen, ist es Verdienst hauptsächlich Hübner, auch wenn der gute Bobic sich dann natürlich gleich
das Foto natürlich hat nicht nehmen lassen.
Aufs Bild klabüstert hat. Ne? Also, okay.
Als ich das Bild gesehen habe, habe ich auch gleich gedacht, so von wegen, hier Bruno, kannst du mir Gefallen tun? Ich bin hier nicht so wohl gelitten bei den Fans. Kann ich mich da besetzen? Also so, weißt du? Dann hat er ihm wahrscheinlich mal, fürs Team hat der Bruno das, glaube ich, gemacht. Er hat gesagt, hier Freddy, hier, ich werfe dir das erste Karamellbonbon hin. So.
Ja.
Da habe ich mir auch gedacht,
wer von euch hat bei der Aussage von Karamellbonbon jetzt diese ganzen alten Werthers echte Werbung im Kopf?
wo dieser kleine Junge da mal hinläuft.
Ja, genau.
Nee, das waren die Storkriesen.
Oder? Das waren die Storkriesen. Werthers echte war das mit der Oma.
Ah, ja, stimmt.
Ich sehe schon, ihr seid da noch nicht alt genug dafür.
Ich schalte bei Werbung um.
Ich schaue gar kein Fernsehen mehr.
Und Hasebe verlängert seinen Vertrag bis
2028, nee, keine Ahnung. Nee.
War es nicht 20 oder 18?
Nee, 18. Also das ist jetzt wirklich ein Witz, der wird den Vertrag doch nicht bis 2020 verlängert haben.
Ja, bis 30,
Jahr dazu,
2017, also noch 2 Jahre.
Ja, ja. Ist auch schon, das reicht auch schon. Ja.
Nee, ist auch schon wieder Marvin Prochang zitiert wieder ein alter Fahrensmann mittlerweile.
Ja, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich meine, klar, er hat die nötige Erfahrung, aber er hat mich jetzt in der vergangenen Saison auch nicht so sehr zum Positiven überzeugt. Also da nochmal.
Unter Kovac fand ich ihn gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Ja, sehe ich genauso.
Obwohl da uns auch auf der 6 unbedingt mehr Tempo, es fehlt Tempo. Also
ich muss sagen,
Hasebe ist natürlich jetzt nicht ein Spieler, wo du sagst, Mann, wir haben ein Tempodefizit, dann verlängern wir doch mit Hasebe. Der spielt nächste Saison sicherlich, wenn er ein Jahr älter ist, mal mit mehr Tempo. Ist natürlich was, musst du gucken. Klar, er ist, wenn er gut drauf ist, eine gute Form ist, sehr stabil und hat auch mal einen guten Blick. Ist auch defensiv gar nicht so schlecht, aber wirkliches Tempo-Fußball brauchst du auf jeden Fall noch eine zweite Verpflichtung auf der Position.
Das ist ganz klar.
Was definitiv. Der, ich sehe ihn auch, ehrlich gesagt, als dritten Sechser. Ehrlich. Ja, also der kann vielleicht die Zeit überbrücken, bis Schöndera wieder da ist. So. Dass er dann aber auf sich steht. Ja.
Wir haben eben ja darüber gesprochen, dass wir finanzielle Engpässe haben. Und da ist es halt auch so, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und du hast hier jemanden,
der
eine gewisse Qualität hat, wie Hasebe, auch im Führungsbereich. Und dann ist es natürlich verständlich und auch sinnvoll und dann sogar auch noch aus Marketing-Gesichtspunkten auch gar nicht so ganz zu vernachlässigen, dass du dann einen guten Japaner dann auch da hinten drin stehen hast. Also das passt. Ich sehe es aber ähnlich wie ihr. Es ist ganz klar, dass wir da keinen Blumentopf ausreißen. Wir müssen auf den Sechsern halt auch wirklich investieren. Da sollte vielleicht sogar das meiste Geld reinfließen. Es ist halt auch echt schwer, gute Leute da zu bekommen.
Ja, das stimmt. Also gerade in dem Bereich, wo wir uns da finanziell bewegen und bereit sind, da Invest zu betreiben, da kriegst du halt nicht so die Großen für.
Da müsst ihr halt aber das, was wir vor ein paar Wochen schon gesagt haben, vielleicht machen. Wir müssen gucken, wo einer abfällt. Also wenn irgendein Verein sich massiv verstärkt im Mittelfeldzentrum, dass wir dann halt denjenigen nehmen, der dann halt nicht mehr spielt, dadurch. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt echt keiner ein, aber ihr wisst, was ich meine. Also
die Eintracht muss der richtige Gedanke.
Ja, die Eintracht muss kreativ, ich sag mal, die Eintracht muss sich kreativ durch die Resterampe wühlen. Ist halt so. Gerade jetzt, weil wir echt kein Geld mehr haben. Wo dann vielleicht ein Verein sogar froh ist, wenn er ihn einfach nur von der Gehaltsliste hat und dann bei der Ablösesumme entgegenkommt. Also so ist, glaube ich, das Einzige, was ich sehe. Weil auch, wenn wir ehrlich sind, in unseren Jugendmannschaften jetzt keiner ist, wo du sagst, ach, langfristig gesehen kommt hier der neue Schendera oder noch besser als Schendera einer hoch, sehe ich keinen. Und deswegen müssen wir da auch sehr, sehr kreativ sein, gerade mit den eingangs besprochenen finanziellen Eingeschränktheiten.
Ja. Das ist genau der Punkt. Also das stimme ich dir vollkommen zu. Das wird wirklich schwierig, da muss man sehen. Aber auch vielleicht die ein oder andere Laie. Also ich meine, wir hatten es ja jetzt schon öfter mal mit Heuberg, sowas sind ja natürlich Top-Nummern. Ja. Jetzt wurde uns vorhin schon, glaube ich, wurden wir ja gemenschen, da wurde schon gesagt, ja, Roman Neustädter wäre doch jemand, der ist ja auch vertragslos. Also ich glaube, da die Gedanken muss man sich leider nicht machen. Neustädter ist natürlich ein guter Typ, hat aber ja früher schon gesagt, dass er mit der Eintracht nicht viel am Hut hat, auch weil er Mainzer ist. Und der wird sowieso sich wahrscheinlich eher Richtung Türkei verabschieden, also ist das dann auch irrelevant. Außerdem bekommst du halt Spieler von so einem Kaliber wahrscheinlich eher nicht ablösefrei. Ja, aber die Eintracht muss wirklich kreativ sein, ja, also es gibt die eine oder anderen Optionen, auch man muss, glaube ich, wirklich viel ins Ausland gucken, also es ist wirklich so, dass wir zum Glück haben wir ja den Vorteil, als Frankfurt sind wir auch sehr international und das ist dann auch, das funktioniert auch, aber wir müssen auch mal schauen, dass es vielleicht was weiß ich, in Frankreich den einen oder anderen guten, ablösefreien Spieler gibt. Also da, du musst echt anfangen, kreativ zu sein, um hier eine einigermaßen gute Mannschaft auf die Beine zu stellen und ansonsten halt wirklich mit Laien probieren, Talente heranzuholen, die vielleicht woanders nicht spielen würden. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, das haben die auch schon angedeutet, dass das so sein soll. Die Eintracht so ein Sprungbrett sein soll, und dann soll es mir recht sein. Also wenn sich hier irgendeiner wieder in den Fokus spielen will von einem großen Kaliber, der vielleicht so ein bisschen durchgehangen ist, dann sollen wir jetzt recht sein, aber wir müssen uns ja auch keine Illusion hingeben, dass wir irgendwann mal hier eine langfristige Entwicklung sehen. Das habe ich schon aufgegeben. Ich will einfach, dass die Eintracht ein Bundesligist bleibt. Und vielleicht, Hübner ist ja trotzdem ein guter Verhandler, vielleicht hat er irgendwann mal trotzdem so einen, er hat es ja bei Eihahn schon mal probiert, das ist leider schief gegangen, aber vielleicht ist es ja wirklich mal so, dass wir so einen wie Eihahn leihen, eine Ablöse reinschreiben, die auf den ersten Blick hoch erscheint, die aber dann nach den gezeigten Leistungen gar nicht mehr so hoch ist. So denkst du, Alter, was haben wir denn jetzt hier eine Maschine, den können wir jetzt für 5 Millionen holen. Wo du am Anfang denkst, boah, 5 Millionen ist ganz schön viel, aber plötzlich hast du hier den zweiten Joshua Kimmich zum Beispiel auf der Matte plötzlich stehen, wo du dann im Endeffekt noch froh bist, dass du nur 5 zahlst, weil du genau weißt, du kannst ihn ein Jahr später für 20 weiterverkaufen. Gibt's ja auch oft, machen ja auch andere Vereine. Das ist das, was die Eintracht muss erstmal in das Business einsteigen, sag ich mal. Die Eintracht muss in dieses Mainzer-Business einsteigen, dass du die Schürrles verkaufst, die Holtbys, die Scholleus haben die selbst, Bosse haben die noch 5 gekriegt. Du musst in dieses Business einsteigen, dass du Kurzarbeit dabei hast, wo du weißt, die sind vielleicht tatsächlich nur ein Jahr da, aber die bringen uns 8 Millionen und nicht diese Vertragstreue, wir sind Trainertreu, Vertragstreu, bis der Vertrag ausläuft, das hilft uns nicht weiter. Dafür ist dieses Geschäft auch zu schnelllebig und da muss die Eintracht jetzt halt mitmachen. Auch wenn das an einer gewissen Stelle schade ist, weil du natürlich ein Stück weit nicht mehr so eine Identifikation mit vielen hast, weil du halt nur weißt, okay, das ist offen kommuniziert, dass die sich hier nur hochspielen wollen, sag ich mal. Aber das ist dann unterm Strich immer noch profitabler für die Eintracht.
Ich würde halt Geld in die Kasse bringen. Also ich glaube, unter dem...
Ja, eben.
Unter der Bedingung sind die Fenster schon ein bisschen gnädiger, aber wie du schon sagst, wir müssen erstmal in das Thema reinkommen. Ja, also da musst du ja jetzt erstmal dich gegen ganz viele, die in der Richtung da schon unterwegs sind, irgendwie durchkämpfen. Das ist ja nichts, was ich jetzt auch irgendwie, wie du sagst, fängst heute mit an und morgen hast du das erste Glück. Also da geht ja auch erstmal 3, 4, 5 Jahre ins Land. Es sei denn, du fällst halt wirklich irgendwie aus Versehen über so einen Goldklumpen darüber, ja.
Das also ist halt auch ein Stück weit Glück, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Was mich jetzt irgendwo, ich will mal sagen, irritiert hat, war jetzt das Gerücht um Alen Halilovic. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist auch so ein junger Dachs aus Kroatien. Und der ist eigentlich ein Spieler vom FC Barcelona. Ne? Und wenn du dann eigentlich schon hörst, ja okay, FC Barcelona, warum gibt es das Gerücht mit der Eintracht? Seid ihr alle besoffen? Ne? Der war aber jetzt zuletzt bei Sporting Gijón, hat da auch 36 Spiele gemacht, hat auch ein paar Tore, also Scorer-Punkte und so weiter und so fort gemacht. Und da habe ich mir überlegt, okay, vielleicht fällt dieses Gerücht ja doch auf fruchtbaren Boden, ist mir aufgefallen. Der Typ, also der ist ja erst 20, hat aber schon nur Nationalmannschaft gespielt, natürlich unter Kovac. Ne? Das heißt, also vielleicht passiert auch durch diese Verbindung mit Kovac, ehemaliger Nationaltrainer, der ein oder andere Transfer, vielleicht ergibt sich da was, was für uns von Vorteil sein könnte.
Ja, aber wenn, dann wäre doch bei dem auch nur eine Laie drin. Also so wie ich auch das sehe, hat er laut Transfermarkt einen Marktwert von irgendwas um die 10 Millionen. Also
ja, das der ist
auch ein Riesenkicker. Also ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Der ist ja damals auch unter, das heißt groß, aber einigermaßen großem Getöse zu Barcelona. Und der ist schon, aber wieder mal, wenn es sagt, Das könnte, weil ich glaube, wenn du ein Spieler bist, ist es für dich auch wichtig zu wissen, wenn du dich ausleihen lässt, dass du vorankommst und nicht, dann ist es ja mit Sicherheit von Vorteil, wenn du den Trainer schon kennst.
Ja, das,
das haben wir, als Kovac herkam, haben wir das ja schon gehofft, dass er so Leute aus, er war ja auch U21-Nationaltrainer bei Kroatien, bevor er Cheftrainer wurde von der ersten Mannschaft. Also da wird mit Sicherheit noch das, die ein oder andere Nummer in seinem Handy stehen. Mhm. Und so, solche Spieler sind aber genau die. Da Marvin hat es mit Heuberg gesagt, wo man dann plötzlich in der Presse gehört hat, was, die, was da aufgerufen wird, wo du denkst, okay, schade. Aber vielleicht kann es mit Halilovic klappen, weil er halt Kovac kennt. Und wenn so ein Spieler anderthalb, ein oder zwei Jahre bei uns ist, dann haben wir, glaube ich, schon viel gewonnen. Und
ja, das stimmt.
Weil du weißt auch nie, in was für eine Richtung sich das entwickelt, weil
ja.
Gut, vielleicht kann man, gut, den wirst du dann nicht verpflichten können, weil der hat schon höhere Ziele leider, aber dann ist er halt mal eine Zeit lang hier gewesen. Und zeigt damit natürlich auch anderen Spielern, die vielleicht einen ähnlichen Werdegang haben, hier, du kannst zu Eintracht gehen. Das machen ja viele. Es gibt ja viele Spieler, da weißt du ja sofort, wenn Gladbach anruft, da muss Gladbach vielleicht nicht mal so komplett die Maximalablöse zahlen, weil der Spieler einfach gerne dahin will, weil er weiß, okay, da gibt es X, Y, Z positive Beispiele. Deswegen gehe ich nach Gladbach, deswegen gehe ich nach Leverkusen. Da hat das funktioniert. Und wenn die Eintracht diesen Ruf in der Szene, sag ich mal, kriegen könnte, da wäre dir ja auch in Zukunft mit viel geholfen. Weil du dann lernst viele neue Berater kennen, die dann, wenn Halilovic dann mal weg ist, hat der Berater vielleicht noch ein anderes junges Talent, dann bist du wenigstens auch mal in der Materie drin.
Ja.
Und da hat die Eintracht in der Vergangenheit, wir haben es oft moniert, brauchen wir auch nicht mehr drüber reden, hat die Eintracht ganz viel verschlafen. Aber gut, jeder, der verschläft, kann auch trotzdem, und selbst wenn er zu spät auf die Arbeit kommt, man kann trotzdem sich noch aufraffen und auf die Arbeit gehen. Also von daher.
Sehe ich auch so.
Der Arbeitstag ist noch nicht zu Ende.
Ja, und dann ist es halt auch so, er würde wahrscheinlich relativ viel Einsatzzeit bekommen, nicht nur, weil er ein gutes Talent ist, sondern weil man auch nicht vernachlässigen darf, dass Schindera ja auch verletzt ist,
ja.
Erstmal ausfällt. Das heißt, also so eine Position, die er bekleiden könnte, sage ich mal, ein nominell offensives Mittelfeld, da besteht eine potenzielle Vakanz. Also da könntest du ihn auch mit Einsätzen locken. Ne? Und Bundesliga, ja, also wie gesagt, man muss da auch Überzeugungsarbeit leisten. Ich würde aber gar nicht sagen, dass es komplett unrealistisch ist. Nee. Aber wenn wir in diesen Gewässern halt auch fischen und dann auch sagen, okay, wir gucken, dass wir da leihmäßig was machen, dann wäre das schon gar nicht so verkehrt. Gleichzeitig mit einem Stand, mit einem guten defensiven Stand von Leuten, die halt auch fest verpflichtet wurden.
Aber das wäre halt schon ein krasser Unterschied zu sonst. Ich meine, sonst schaffst du es irgendwie, Spieler zu kaufen, die irgendwie einen Marktwert von 3 Millionen haben, um sie dann nach 2 Jahren ohne Einsatzzeiten für 800.000 wieder abzugeben. Und dann schaffst du es auf einmal,
so
einen Spieler, der einen Marktwert von 10 Millionen hat, für ein Jahr auszuleihen. Also ich glaube, da kannst du schon ganz ordentliche Blicke für ernten.
Mhm, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist der Weg, den man vielleicht gehen muss, um das irgendwie einigermaßen auch für die nächste Saison hinzubekommen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass das keine leichte Aufgabe für Hübner und auch für Bobic ist. Es ist eine richtig brutale Aufgabe. Wir dürfen uns hier nichts vormachen. Also ich sehe das genauso wie ihr, dass wir sagen, okay, wir müssen den Ball hier flach halten, müssen schauen, dass der Kader einigermaßen steht. Das ist schwierig genug. Vielleicht, da wird sich noch viel verändern. Und dann schauen wir mal, aber die ersten Weichenstellungen waren zwar schon krass, wenn wir überlegen, wie gesagt, Kittel, Djagba, jetzt Injovski weg und so weiter und so fort, Inatira und dann aber auch der erste Transfer zu uns. Da ist wirklich viel im Umbruch, aber ich würde das noch unter einem positiven Vorzeichen sehen.
Ich bin halt echt mal gespannt, was passiert, wenn dieses große Fußballturnier dann da rum ist, was dann da so noch so alles passiert.
Ja, da bin ich auch gespannt. Also ich meine, du merkst natürlich jetzt schon, dass sich einige Spieler in den Vordergrund drängen. Jetzt noch gar nicht, ich würde jetzt gar nicht sagen, hier von der deutschen Nationalmannschaft jetzt nicht, aber es gibt einige französische Nationalspieler oder auch ein paar Kroaten, die auch eine richtig gute Runde jetzt gespielt haben. Ja, also du gewinnst auch nicht ohne Grund gegen Spanien. Also da gibt es wirklich den einen oder anderen und da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Bundesligist, der anklopft und vielleicht fällt dann der dritte Spieler dann für uns ab. Ne?
Ja, ich meine, kannst du ja so mal bei Island gucken. Ich meine, die haben es ja jetzt auch fast eine Runde weiter geschafft, oder?
Ja, also die haben es auf jeden Fall jetzt eine Runde weiter geschafft. Island ist da halt das Problem. Du hast gute Spieler. Also das auf jeden Fall. Da sind einige ordentliche Spieler dabei, aber entweder sind sie schon relativ teuer oder auch schon nicht mehr so ganz die Jüngsten. Also was man machen könnte theoretisch, wobei der momentan sehr gehypt wird, ist ein rechter Mittelfeldspieler, Bjarnason, also das ist kein schlechter. Aber gerade auf unseren zentralen Positionen im defensiven Mittelfeld gibt es jetzt kaum, wo ich sagen würde, okay, da müssten wir jetzt zuschlagen. Also da brauchen wir fast noch eine Nummer kreativer. Denn dürfen wir uns auch nichts vormachen, die Isländer, die gehen auch nicht durch Kreativität in die nächste Runde.
Ja, ich glaube aber bei der EM allgemein sollten wir nicht, weil da, selbst wenn da einer positiv auffällt, da zahlst du zu viel trotzdem. Also ja, du zahlst richtig, zu viel für diese drei Spiele. Da macht einer drei gute Spiele, du willst dann haben, ich erinnere mich an Korkmaz, der einmal einen Übersteiger gemacht hat, plötzlich 2,5 Millionen Euro wert war und dann sich mal in Ingolstadt geschafft hat.
Obwohl das vielleicht gar nicht so schlecht ist für uns, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, Basti, eben Spieler verdrängt werden,
genau, auch
gute Talente geholt werden in den Vereinen und da dann wirklich was abfallen könnte. Deshalb müssen wir auch wirklich gucken, dass wir vielleicht jetzt nicht überhastet die Spieler hier versuchen zu verpflichten und den Bieterwettbewerb mit Spielern, die wirklich eine gute Leistung schon über längere Zeit gezeigt haben, bei der EM jetzt nochmal spezielles Sahnehäubchen gezeigt haben. Ich denke, da sind wir uns einig, dass wir da niemals mithalten können. Nee. Also zumindest aktuell nicht und dementsprechend. Aber vielleicht fällt ja wirklich was Schönes ab für uns.
Aber ich weiß, worauf der René hinaus will. Der will nämlich nur darauf hinaus, dass wir Will Griggs on fire. Will Griggs on fire. Your offense is terrifying. Ich glaube, der René will nur, dass wir von Wigan Athletic den großartigen Will Griggs, der übrigens, glaube ich, noch kein Spiel in der EM-Endrunde gemacht hat. Ja?
Nee, das ist auch eine Frechheit von dem Trainer, also den nicht zu bringen. Wer den Spieler nicht einmal einwechselt, will ich sagen. Ja.
Das ist echt eine Frechheit, aber es gibt ja jetzt nochmal die Chance. Also, vielleicht spart man Will Grigg nur auf. Ja.
Nee, der macht dann das Ende. Was denkst du, was dann los ist, wenn der Tor schießt, dann kannst du die EM beenden eigentlich.
Aber gut, er hat immerhin 25 Tore, auch wenn es die dritte Liga, die englische dritte englische Liga ist, aber er hat 25 Tore gemacht, ist auch gar nicht so verkehrt. Aber gut, auch jetzt eher Spaß gewesen.
Fände ich aber, würde ich feiern, da würde ich jedes Spiel nur noch das Lied singen.
Gut. Was haben wir denn noch so ein bisschen an Umbauten? Er hat es vorhin schon angesprochen, neben den Spielern an sich hat sich natürlich auch ein bisschen was in Richtung Trainer und Sonstigem getan. Heute wurde bekannt gegeben, dass Armin Reutershahn als zweiter Co-Trainer wieder zurück zur Eintracht kommt. War ja schon mal bei uns damals, als Funkel bei uns war. Und kommt jetzt zurück. Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn die beiden Herren Kovac da nochmal jemanden dazu bekommen, der den Verein schon länger kennt, der auch ein bisschen mehr Erfahrung in der Bundesliga hat. Also finde ich jetzt erstmal nicht so verkehrt, da sich noch so ein bisschen Support mit reinzuholen.
Das auf gar keinen Fall. Also ich glaube, dass es eine sinnvolle Verpflichtung ist, auch wenn man schon immer erstmal überlegt, okay, aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ich glaube mit 56 oder so, aber er hat sich damals ja in der Zeit von 2004 bis 2009 schon unglaublich wohl in Frankfurt gefühlt. Das war ja auch eine relativ erfolgreiche Zeit unter Friedhelm Funkel. Er muss ja auch eine sehr gute Beziehung zu Niko Kovac haben. Also die beiden kennen sich auch aus, ich glaube aus Berlin, wenn ich das richtig sehe, bin jetzt nicht hundertprozentig, ich glaube aus Berlin. Und also wie gesagt, ich glaube, dass es eine sinnvolle Sache ist. Und wenn du deinen Profi, also deine Profitrainer auf mehrere Schultern, wie soll ich sagen, nee, anders gesagt, wenn du das auf mehrere Schultern verteilst, die Arbeit, dann finde ich das auch durchaus sinnvoll und Niko Kovac und Robert Kovac, dass die nicht immer alles alleine machen können, ist sinnvoll und dann hast du jemanden, wie gesagt, jemanden erfahren, wie Reutershahn. Ich denke, das schadet nicht.
Ja, so kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Ist jetzt keine Verpflichtung, wo du sagst, yeah, die Innovation hat hier Einzug gehalten, aber es ist auch keine, wo du sagst, boah, schade.
Ja. Beim HSV haben wir übrigens zusammengearbeitet, nicht bei der Hertha, da habe ich falsch
getippt. Ich denke, es ist in Ordnung und es spricht für die Kovacs, dass die sagen, hier, wir beide wissen mit Sicherheit nicht alles alleine, wir brauchen vielleicht noch jemanden, der so ein bisschen eine längere Trainererfahrung hat, als wir das haben. Also finde ich prinzipiell in Ordnung, da Sachen so anzugehen. Und es steht und fällt ja damit. Und ich selber kann ja auch über Bobic meckern, wie ich will. Im Endeffekt kann Bobic ja trotzdem aber auch alles richtig machen, wenn er sich einfach als Teil dieses ganzen Teams sieht. Wenn wir ein Team haben von Reutershahn, die Kovac-Brüder, Hübner, Bobic, wenn die alle zusammenarbeiten, dann kann das ja trotzdem gut werden. Es entscheidet ja nicht mehr eine Person, wie das vielleicht lange, lange Zeit hier war, sondern für mich wirkt es von außen wie ein junges, dynamisches Team, sag ich mal, die sehr motiviert sind, Kovac ist auch einer, das habe ich vorhin vergessen noch zu erwähnen, als wir über dieses schlechte Transfer, also dass wir Transferlöse erzählen müssen, dass es so ein bisschen die Schwierigkeit ist, aber Kovac ist, glaube ich, einer, der da meckert nicht. Also der hadert nicht. Also wir hatten ja schon oft hier Trainer, ich erwähne jetzt keine Namen mehr, ich habe mir vorgenommen, ihn nicht mehr zu erwähnen. Aber wir hatten ja schon oft Trainer, die hier immer gehadert haben. Ja, wir haben das nicht. Wir haben ja immer, die Eintracht hat ja immer eine sehr defizitäre Sichtweise auf sich selber gehabt. So, ja, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Die Erwartungen dürfen nicht so hoch sein. Haben wir ja schon alles gehabt. Mag ja so sein und mag auch so sein, das zu kommunizieren, dass es schwierig ist. Aber ich finde, Kovac ist einer, der immer nach außen gesagt hat, hier, was hilft es mir jetzt hier zu meckern? Wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Als wir gegen Hoffenheim verloren haben, hat er das gesagt. Er hat gesagt, verlieren ist nicht in meiner DNA. Ich finde, dass er einen positiven Spirit hier hat. Und jetzt habe ich schon mal wieder mal Spirit gesagt für den Maximizer. Aber ich denke einfach, das ist das, was einzig, ich sage es euch ganz ehrlich, mir graut's vor Freddy Bobic. Mir graut's vor ihm. Das habe ich auch gesagt, werde ich auch nicht mehr weiter ausführen. Aber Kovac ist derjenige, der mich hoffen lässt. Der mich hoffen lässt, weil ich glaube, er hat eine gute Arbeitseinstellung. Er war schon als Profi ein akribischer Arbeiter, der mehr aus sich rausgeholt hat, als sein Talent vielleicht hergegeben hätte. Und zusammen haben wir ja gesehen, wie die hier gewirkt haben, wie die gesprochen haben, wie die erste Zeit hier war. Die hatten einen sehr guten Punkteschnitt übrigens. Also hätten wir den Punkteschnitt nach Kovac, wären wir wahrscheinlich sogar in den Europapokal gekommen. Also von daher bin ich noch positiv. Ich hoffe, dass er seine Beziehung spielen lässt, wie der Marvin das schon angedeutet hat, mit sowas wie Halilovic. Vielleicht auch noch in einer kleineren Variante, wenn dann Rechtsverteidiger vielleicht kommen kann. Also wir sind ja auch dumme Eintracht-Fans. Die Alex hat es ja mal gesagt, wir sind ja diejenigen, die sich immer wieder von ihren Freunden die Schnauze hauen lassen und trotzdem immer wieder hingehen. Also von daher bleibt uns nichts übrig. Und dann freuen wir uns halt auf die Saison. Gucken, was passiert. Und ich probiere jetzt einfach noch weiter im Team-Kovac-Modus zu bleiben, auch wenn es mir sehr, sehr schwer fällt, wozu ich an späterer Stelle vielleicht nochmal kommen darf, wenn ihr mir erlaubt, über die Programmgestaltung des ZDF zu sprechen.
Ich weiß nicht, wo du drauf hinaus willst.
Das
war auch nur der erste Satz, den du gesagt hast heute.
Und wenn wir es jetzt schon von den Leuten hatten, die jetzt das Team bilden, wer dann wahrscheinlich nicht mehr zum Team dazugehören wird, ist der Herr Jestedt. Ja? Also das ist für mich kam für mich sehr überraschend.
Das habe ich ja, auch nicht so ganz verstanden.
Ist auch noch gar nicht offiziell, zumindest gab es jetzt keine offizielle Meldung der Eintracht, nee. Aber bei SGE Forever, die ja durch so ein bisschen auch so ein bisschen gefühlt Medienschnittstelle manchmal sind, sieht so danach aus, als würde der gute Herr Jestedt nicht mehr länger zum Team der Frankfurter Eintracht gehören. Die haben das ja offiziell verkündet, der Eintracht Frankfurt trennt sich von Markus Jestedt. Man muss ja auch sagen, wer ihn in der letzten Zeit näher verfolgt hat, wer das irgendwie so mitbekommen hat, hat schon durchaus das Gefühl bekommen, dass er ein bisschen angeschlagen war. Ich bin mal gespannt, ob die Position überhaupt neu besetzt wird. Ich kann es mir gut vorstellen, wobei du ja auch mit Carsten Knob und also da jemanden hast, der die Sache auch so machen könnte. Aber gut, das müssen wir abwarten. Aber mich wundert es, dass es in welcher Vehemenz das dann passiert, dass jetzt Jestedt, den wir ja übrigens auch mal versucht haben anzuschreiben, beziehungsweise, das heißt, wir haben es nicht versucht, wir haben ihn angeschrieben, aber da gab es ja dann auch keine Replik. Finde ich auch ein bisschen komisch. Würde mich ja mal freuen, wenn der ein oder andere dann auch wirklich mal eine E-Mail bekommt, dann auch mal antwortet. Aber gut, wie gesagt, vielleicht gibt es einen neuen, vielleicht machen das Pressesprecher Carsten Knob und Ruth Wagner dann alleine, müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall interessant, dass sehr, sehr viel in Bewegung ist bei der Eintracht. Ja. Ich erinnere mich noch, wir haben vor einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr haben wir ihn angeschrieben, aber da kam auch nie was zurück, oder?
Das war ja ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als er damals da angetreten ist. Also er war ja jetzt noch nicht so lange mit dabei, hat mich eigentlich jetzt auch gewundert, weil gerade auf dem Feld waren wir ja vorher unprofessionell wie sonst noch was. Und das hat sich jetzt am Ende hin schon ganz schön gebessert. Und ich finde eigentlich, dass du jemanden Dedizierten für diese ganze Presse- und Kommunikationsgeschichte halt eben brauchst, weil das für mich nicht das ist, was der Pressesprecher oder die Pressesprecherin, die mit der Mannschaft und dem Trainer da unterwegs sind, machen kann, sondern dass das für mich eigentlich ein eigenes Thema ist. Von daher habe ich es jetzt nicht ganz verstehen können. Vielleicht scheint es wirklich die Kasse so massiv zu entlasten, dass es sich jetzt am Ende wieder lohnt, aber ich befürchte, dass uns das Thema am Ende ein bisschen auf die Füße fallen wird. Aber
ich glaube ganz ehrlich, dass es hier vielleicht in einer gewissen Art und Weise, das weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es hier eher um persönliche Befindlichkeiten geht.
Ich denke auch.
Und, das hätte ich jetzt, und dass die Position wieder besetzt wird mit einer anderen Person.
Mit einer Person, die aus dem Sport1-Umfeld wahrscheinlich dann ist.
Keine Ahnung, ich bin gespannt. Also ich glaube, es wird wieder Bewerbung. ZDF. Es wird wieder Bewerbungen geben, da gehe ich dann schon von aus. Aber wie du, ja, kann sein. Es kann sein, dass es aus einem Bobic-nahen Umfeld. Wer weiß, kann ich mir vorstellen. Das also ist zumindest die Position, die ich mir am ehesten vorstellen könnte, die Bobic direkt besetzt.
Ich glaube, Olli Pocher nicht so ein Profi-Trainer.
Alter, rastet. Komm mir echt nicht mit so einer Scheiße.
Ja, vielleicht kann er Thomas Berthold, kennt er doch vielleicht gut, oder Mario
Basler. Die können das ja so als Duo.
Giovanni Zarrella ist vielleicht auch noch.
Alter, Giovanni Zarrella,
der moderiert Zarrella bald. Und Daniela Katzenberger können das zusammen verbunden
machen. Der moderiert bald auf RTL 2 irgendeinen Bowling-Wettbewerb. Also jetzt echt, mach mal der Halbleiter.
Ja, Alter, aber Marvin, das ist doch eine pfiffige Veranstaltung. Das ist doch eine launige, tolle Sache.
Dann kann doch Kogo bestimmt ja neuer Hauptsponsor werden.
Was ist denn mit Andrea Kiewel? Vielleicht kann die das nicht machen.
Ja, das fände ich wiederum gut.
Das wäre doch toll, oder? Die hat bestimmt tolle Tipps für uns im Alltag, wenn man abnimmt.
Ah, ihr wollt nicken. Weißt du, dann kannst du ruhig gerne wieder die Katja Kraus nehmen, die früher schon bei uns Pressesprecherin war. Ich glaube, die macht mittlerweile nichts mehr. Die übrigens auch mal beim HSV im Vorstand war. Die fand ich damals gar nicht so verkehrt. Aber gut, das nur so als Hinweis. Nun gut.
Ja, dann steht als nächstes auf unserer Themenliste, die gar nicht so lange ist, das Thema Empfehlungen. Und da haben wir zwei Alternativhörquellen für euch, weil wir sind ja momentan nicht so regelmäßig auf Sendung. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch sie reingeschrieben hat. Ich tippe jetzt mal auf Marvin. Wenn Marvin es nicht getan hätte, hätte ich sie reingeschrieben. Das sind zwar zwei wunderbare EM-Podcasts. Bei dem einen warst du, glaube ich, Marvin, auch da und durftest mitreden.
Genau, beim Yalcin, beim Fehlpass war ich genau, war auch eine super Sache, da konnte ich ein bisschen was zu Island erzählen unter anderem. Ja genau, also ich kann beide Podcasts empfehlen logischerweise, der Yalcin macht das auch richtig cool und es ist eine launige Sache, wenn man keinen Bock hat über die Bundesliga mal ein bisschen zu sprechen, sondern vielleicht will was zur Europameisterschaft will, also dann ist er beim fast täglichen EM-Podcast vom Yalcin genau richtig und zusätzlich gibt es ja noch den wunderbaren Rasenfunk, das ist nämlich dann eine Kurzpass-Version zum EM-Podcast vom Max, der macht das auch wunderbar, also wem es irgendwie langweilig ist, der hat hier zwei Podcasts, die jeweils täglich beziehungsweise fast täglich sind und kann sich die volle Dröhnung Europameisterschaft geben.
Genau, allerdings noch auf, wie ich finde, auf einem relativ annehmbaren Level, weil die meisten von den Ausgaben sind so zwischen 30 und 45 Minuten lang. Also da kommt man, glaube ich, noch ganz gut durch. Also zumindest ich schaffe es bislang immer, sie mir auch an dem Tag, wo sie rauskommen, dann auch anzuhören. Von daher
auch zumindest alles besser, was man, also es ist zumindest besser, was ich mal ganz kurz, also meine Verwunderung äußern muss über Beckmanns Sportschule.
Ach du Scheiße.
Das ist ja nicht zu glauben. Also da sitzt du ja dann dort und denkst, hä? Also ich habe erstmal zwei Folgen gebraucht, um das Konzept erahnen zu können.
Die haben ein Konzept.
Ja, stimmt.
Ja, nee, also ich habe auch mit meiner Freundin da gesessen teilweise, selbst in Barcelona, wir haben gerätselt, was das sein soll. Ob das jetzt an gewissen Stellen lustig sein soll, ob wir das nicht verstehen, oder ob das gewissen Ernst haben soll, wie der Schar. Also es hat sich eine merkwürdige Stimmung breit gemacht. Ich könnte dir gar nicht sagen, was das ist.
Ich muss auch sagen, es ist ein absolut mysteriöses Format. Ich stimme dir
mysteriöses davon. Format, super Marvin. Du bist immer gut für Formulierungen, die mir nicht einfallen. Mysteriös ist genau richtig.
Danke. Also vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich keine Bildung, Fußballbildung habe, die irgendwie bis in die 60er Jahre hinein reinrührt.
Kann auch sein, so. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gesagt, vielleicht, ich bin ja nicht so arrogant zu sagen, ich bin hier das Eichmaß für Qualitätssendung, sondern ich habe gedacht, vielleicht verstehe ich es ja nicht. Also ja, vielleicht dieser Geist von Malente, vielleicht war das damals ein gewisser Humor, der an mir vorbeigegangen ist, kann ja auch mal sein. Aber deswegen stelle ich die Frage an euch, wie ihr das seht.
Ja, aber genauso ist es halt auch. Ich meine, da gibt es ja den Uwe Seeler Fußballpark in Malente und so weiter und so fort. Also das hat schon seine Anleihen in der Fußballhistorie, die nicht unseren Alters entspricht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Und dann wird halt dementsprechend was bemüht. Und weil dann haben, wie Sie es ja auch gesagt haben, haben ja dann irgendwie Nationalspieler dort gekickt und so weiter, beziehungsweise, was heißt dort, ihre Trainingslager gehabt. Ja, das ist schön, aber wenn du Malente hörst, also ehrlich gesagt wusste ich davor auch nicht, dass das in Schleswig-Holstein ist. Tut mir leid. Ja? Also ja, also
ich meine, ich habe auch gedacht, das wäre im Ausland.
Ja, also ich wusste nicht. Ah ja, naja, also Malente könnte, was weiß ich sonst wo sein, ja? Ja, keine Ahnung.
Spanien sein.
Ja. Und wenn du halt diese Assoziation nicht hast, dann denkst du dir erstmal, was ist hier überhaupt los? Ne? Ich glaube ganz ehrlich, das sind viele Meta-Witzchen, die so wie so, wenn du also wenn du so ein Fußballintellektueller seit den 60er Jahren bist, dann findest du das mega lustig.
Das kann tatsächlich sein, dann
entschuldige. Das ist natürlich für ein Massenpublikum, ja.
Ja, genau. Und das ist genau das Ding. Wer weiß, wenn du eigentlich froh sein musst, dass heute Leute, die den Fernseher einschalten, noch bis drei zählen können, mutest du deinem Publikum sowas zu. Ja? Also dann kann das normalerweise nicht von Erfolg gekrönt sein. Und das ist eigentlich die Überspitzung des Ganzen. Und das finde ich insofern einfach problematisch, weil du auf der einen Seite die Vorberichte für viele Spiele hast, so bei der normalen Euro, die sich auf einem, ich muss sagen, teilweise ein echt gutes Niveau bewegen. Da sind echt viele interessante Sachen dabei, aber natürlich auch sehr viele repetitive, also wiederholende Dinge und so weiter und so fort, wo du auch denkst, Alter, das haben wir jetzt auch schon zum 10. Mal gehört, wo der normale Fußballfan auch nicht abgeholt werden kann. Und dann hast du diese komplette andere Seite der Überspitzung mit Beckmanns Sportschule, wo jedem heutigen Fußballfan, der sich nicht in der Ü50-Kategorie bewegt, wieder abstößt. Also da haben sie es ein bisschen zu weit getrieben.
Ich werde mal ein bisschen Feldforschung betreiben, ich werde mal ein paar Ü50-Leute befragen, ob die das überhaupt auch verstehen. Also das ist ja nur eine Vermutung unsererseits, dass es da viele Meta-Witzchen gibt.
Das ist eine gute Frage. Genau,
das wäre schön, nach.
Ja. Das wär, also vielleicht nach. Sitzt ja auch ein 50-Jähriger da und denkt, Herrgott nochmal, vielleicht denken die 50-Jährigen, ja, das wäre genau für junge Leute. So, ach, das ist was Neumodisches, das verstehen wir nicht. So, vielleicht sitzt ja jede Altersgruppe dort und denkt, was haben die sich denn da ausgedacht?
Das würde mich auch interessieren. Frag ruhig mal nach, weil ich meine, es war ja de facto schon ein WM-Quartier damals, als man noch nicht irgendwie, was weiß ich, hier schön nach Evian gefahren
ist. Dem Geist von Malente, das ist ja auch ein geläufiger Begriff, den man überall mal schon mal gehört hat.
Nur genau.
Ist die Frage, ob die Leute, die Geist von Malente, die da irgendwie die Meta-Witze verstehen würden, ob die was damit anfangen können, dass Niko Paczynski Bestatter ist und Tim Wiese ein Bodybuilder. Das ist halt das, was... Also, Tim Wiese ist ja der Einzige, der für mich interessant ist, weil ich die ganze Zeit hoffe, dass er was zu seinem WWE-Vertrag sagt. Aber,
ja, genau. Das geht mir genauso, ja.
Ja, aber das ist ja komplett konträr und es ist ja so fernab von allem. Über den Mobilat-Fan-Talk habe ich mich ja schon auf lustig gemacht. Das ist Lust. Ich finde es halt affig. Aber da weiß man, wofür es, für wen das gedacht ist. Also es ist hier für die Deutschland sucht den Superstar, die Tabulen-Generation, die Fußball schaut, die schaut sich das an und die sagt, ach hier, der Pedro Neuro, der haut ein Ding nach dem anderen raus. Da weiß ich, für wen das gedacht ist. Ich kann für mich sagen, ich finde es scheiße. Aber bei dieser Sportschule sieht man mich ratlos. Also und ich laber auch euch oft die Ohren hier blutig und laber viel Scheißdreck, aber da weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich weiß gar nicht, was es ist.
Aber das hängt auch wirklich, also bei mir ist es mindestens so, ich weiß, ich gucke jetzt echt schon lang Fußball, ne? Aber ich habe mich halt auch erstens nie, also nie, bis ich es irgendwann aufs Ohr gedrückt bekommen habe, habe ich mich nie dafür wirklich interessiert. Als Kind wusste ich nie, wo die trainieren vorher. Es war mir auch scheißegal. Ich wusste, das Turnier ist dann und dann. 96 war das erste Turnier, also 94 habe ich so ein bisschen geguckt, war ich aber halt auch noch viel zu klein, um alles so richtig zu, sag ich mal, so richtig zu kapieren. 96 war mein erstes richtig geiles Turnier, wo ich richtig Bock drauf hatte. Und da habe ich auch, aber selbst da wusste ich nicht, wo die vorher im Trainingslager waren, weißt du? Ja. Bis zu, ich glaube, keine Ahnung, bis 2002 oder 2006, ich glaube 2002 hat mich das kaum gejuckt, wo die vorher im Trainingslager waren. Und wenn das die Leute auch, wenn es eine größere Generation von mir, vor mir auch so ging, die sich nicht interessiert haben, wo die im Trainingslager waren, dann werden die auch mit dieser Assoziation, also werden sie auch keine Assoziation zu Malente haben. Also das ist halt genau das Ding. Und vielleicht ist es dann fast eher so ein Format, was altgediente Sportjournalisten irgendwie mehr erfreut als den gemeinen Fußballfan.
Das kann auch sein. Das ist so eine Selbst.
Weil die sind ja immer mitgereist oder so.
Eine Selbst, weißt du, das ist dann, glaube ich, Beckmann ist auch in so einem Stadium, der denkt, der hat im Mainstream, hat er alles erreicht, hat sie seine Show gehabt, der fängt ja dann an, so Privatprojekte zu machen. Der hat dann, glaube ich, auch mal angefangen zu singen und so mit der Gitarre rumzuspazieren. Und vielleicht ist das so ein Ding, wo er. Das ist so sein intellektueller Traum. Er wollte immer.
Aber dann würde ich es wieder ganz geil finden. Egal, ob ich es verstehe oder nicht, dann muss ich sagen, wenigstens Respekt, dass er es so durchzieht und halt sein Ding macht. Dann muss ich sagen, okay, Daumen hoch. Verstehe ich nicht, ist nicht mein Ding, aber mach halt. So, weißt du? Wenn das der Anspruch ist. Naja. Merkwürdig,
gut,
was es da alles gibt.
Es ist tatsächlich merkwürdig und jetzt, es tut mir leid, ich komme nicht drum rum. Der René hat es auch im ersten Satz angesprochen. Ich muss trotzdem nochmal mit euch, wir sind ja auch hier die Selbsthilfegruppe, die wir helfen uns ja gegenseitig. Aber ich bin in Barcelona, lag ich auf dem Hotelbett, war bereit zum Strand zu gehen und sehe tatsächlich dass Freddy Bobic zu Gast im ZDF-Fernsehgarten ist, wo ich mir gedacht habe, das hört sich an, als hätte ich das hier in der Sendung als Scherz gesagt. So von wegen, jetzt kommt der Sport1-Bobic und es fehlt ja noch, dass er sich zum ZDF-Fernsehgarten setzt. Weil ich ja irgendwann mal vor Monaten so gesagt habe, der Fußball entwickelt sich immer mehr zum Fernsehgarten. Da konnte man ja schon ablesen, was ich vom ZDF-Fernsehgarten halte. Wo dann übrigens Matze Knob mit einem tollen Song auftritt, noch so ein Affe, der auch so einen unfassbar schlechten Song vorgetragen hat. Und ich muss es euch sagen, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ich finde es massivst peinlich, dass der Vorstandssport von Eintracht Frankfurt sich zu Andrea Kiewel in diesen seichten Fernsehgarten setzt. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich fand es schon peinlich, als er neben Giovanni Zarrella gesessen hat, da hat er wenigstens über Fußball geredet. Jetzt ist er in der Sendung, wo Matze Knob seinen neuen EM-Song vorstellt. Ich habe mir gedacht, das macht er doch. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin echt verzweifelt kurzfristig, weil ich gedacht habe, wenn es noch eine Steigerung vom Mobile Fan Talk und vom Doppelpass gibt, dann ist es in einer fußballfremden Show mit Andrea Kiewel über Fußball zu sprechen. Hat der keine Freunde? Und er sagt, hier Freddy, ich bin Sandkastenfreund von Freddy. Ich sage, hier Freddy, du hast viel erreicht. Aber das an der Stelle solltest du echt lassen. Wie ist der denn drauf, dass der so eine Einladung annimmt? Stellt euch doch mal bitte, weiß ich nicht, stell dir doch mal Christian Heidel im Fernsehgarten vor, der würde die Frau angucken und sagen, was willst du denn von mir? Also was laberst du hier? Also so, ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie das bei euch angekommen ist, weil ich war tatsächlich fassungslos, aber ich erwische mich ja dabei immer, ich will Bobic gar nicht mehr zu sehr kritisieren, weil ich da schon vielleicht übers Ziel hinausgeschossen bin, deswegen habe ich jetzt hier ganz kurz in der Selbsthilfegruppe privat, können wir rausschneiden, meine Verwunderung ausdrücken wollen und bin sehr gespannt, was ihr noch dazu auszuführen habt.
Eine Frage hätte ich. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe danach, nachdem du es getwittert hast, habe ich mich heulend abgewandt und bin in meine Kammer gegangen und habe nur gehofft, dass es schnellstmöglich vorübergeht. Jetzt stellt sich die Frage, hat es irgendjemand gesehen und kann uns darüber berichten? Denn mich würde schon brennend interessieren, was überhaupt gefragt wurde.
Nein, habe ich auch nicht gesehen. Nein.
Ich muss jetzt auch zugeben, ich habe es auch nicht gesehen.
Glücklicherweise hat mir vorbeigegangen.
Nein, die Sache ist ja nämlich die, als ich davon gehört habe, weil ich wollte mir den Urlaub echt nicht versauen. Also ich war schon sauer, dass er alleine da zu Gast ist. Und mir geht es auch gar nicht darum, was er da, selbst wenn er da eine Taktikanalyse gemacht hat, ist mir das, es geht um das Zeichen, was gesetzt wird, dass unser Vorstand Sport, von dem ich eine gewisse Seriosität erwarte, weil er auch ein Botschafter in dem Sinn ist für die Eintracht, dass er sich so einem Publikum präsentiert, wo Leute mit schwarz-rot-goldenen Perücken im Publikum sitzen und sich einen abklatschen für irgendeinen Song, alle WM, alle Hurra, wo am besten noch Costa Cordalis die neue Single von seinem Sohn vorstellt und erzählt, was mit Daniela Katzenberger auf der Hochzeit passiert ist. Also das ist ja ein Umfeld, das ist für mich echt, das hätte ich niemals mit einem Bundesligisten überhaupt in Verbindung gebracht. Und jetzt sind ausgerechnet wir diejenigen, die dieses Feld als Erste betreten. Also ich hätte vielleicht Peter Neururer dort erwartet oder Lothar Matthäus. Nicht mal Lothar Matthäus. Aber ich bin einigermaßen schockiert, in was für ein Umfeld er scheinbar sich tatsächlich bewegt, dass er nicht mal vor dem Fernsehgarten Halt macht. Ja. Weil mit denen kann er keinen Vertrag haben. Also bei Sat.1 haben wir gesagt, gut, vielleicht hat er noch einen alten Vertrag mit Konstantin Medien. Kann ja sein, dass er bei Konstantin Medien noch einen Vertrag hat, der noch läuft, wo er ab und zu bei Sport1 und Sat.1 da rumhüpfen muss. Kann ja sein. Der hat mit Sicherheit keinen Vertrag mit dem ZDF.
Ach du Scheiße, also, die ganze Kacke wird ja noch schlimmer. Ich bin gerade auf Freddy Bobic offizieller Facebook-Seite.
Ja, ich auch.
Wir lassen das einfach mal bei überregionalem Marketing in Mainz. Wollte ein paar Leute, ein paar Fans von sich überzeugen, weil es so ein sympathischer, charismatischer
Typ ist. Das interessiert mich jetzt auch. Was?
Soll mir recht sein.
Ich gehe jetzt auch gerade auf die Seite. Wie heißt die? Warte, ich will es aussehen. Das ist Freddy Bobic. Das hat eine offizielle Seite.
Ja, ja.
Freddy Bobic mit dem Haken, das, gell?
Ja. Genau. Ach, das belastet mich schon sehr, wenn ich...
Ja, auch da ist er doch hier. Ich wusste nicht, wie er heißt. Axel Fischer. Matze Knob und Axel Fischer auf einem... Hey, hört euch bitte den Song von Axel Fischer an. Nein. Denn das hört sich an, als hätten er Lost in Ippes und ich den für ihn geschrieben. So hört sich das an.
Weißt du, was es ist echt schwierig für mich, weil ich wirklich immer wieder versuche, das hier auf eine rationale Ebene zu bringen. Und immer wieder versuche, dass wir uns von diesen unsachlichen Dingen einfach entfernen und nur angucken, was macht der Mensch wirklich im sportlichen Bereich bei der Eintracht. Aber er macht es halt einem wirklich nicht leicht, sowas einfach konsequent scheiße zu finden.
Ja? Kann ich kurz mal was für unsere Zuhörer zitieren von dieser Seite, als er den Fernsehgarten mal angeteasert hat? Also, Freddy Bobic, 18. Juni, 16.04 Uhr. Morgen gehe ich in den Garten. Es gibt Musik und viele Gespräche. Aber nicht in irgendeinen Garten, sondern in ZDF-Fernsehgarten. Ab 11.50 Uhr live. Mein Thema, die Europameisterschaften 96/2016. Morgen gehe ich in den Garten, Junge. Was ist denn los mit dir? Morgen gehe ich in den Garten, Junge.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir eigentlich nur die einzige Chance bleibt, dass es schnellstmöglich mit Fußball wieder losgeht, bevor wir ihn noch weiter an solche Boulevarddinger verlieren. Also es ist echt.
Immer diese aufdringlichen Fans, Maxe Knob, Axel Fischer im ZDF-Fernsehgarten und drei Lachsmilies. Von WhatsApp.
Ja, wenn du weiter durchguckst, findest du auch noch Fotos von ihm mit Giovanni Zarella und Andi Möller. Jetzt ist er stumm.
Das ist schwierig. Aber ich habe lustigerweise bei YouTube noch den Auftritt noch nicht gesehen. Also vielleicht muss ich da wirklich in die ZDF-Mediathek gehen.
Da ist er auch nicht drin. Ich habe gerade eben schon geguckt.
Okay. Naja.
Wer ihn aus anderen Quellen hat und uns mal den Link zuwirft, wir würden gerne mal wissen, was denn da so besprochen wurde.
Genau.
Ja, habt ihr noch ansonsten Empfehlungen, weil die Liste ist leer.
Ich habe keine Empfehlungen mehr. Ich habe keine Worte mehr.
Genau, Basti empfiehlt den ZDF-Fernsehgarten auch diese Woche wieder am Sonntag.
Diese Kollegen.
Das ist jetzt total depressiv.
Marvin und ich empfehlen EM-Podcasts. Dennis, was empfiehlst du?
Auf jeden Fall.
Oh, ich empfehle, ein bisschen EM zu gucken. Wann geht's weiter? Am Sonntag, ne?
Oder
18
jetzt,
Uhr.
Jetzt in
oder
zwei
jetzt,
Minuten.
Stimmt, jetzt in zwei Minuten.
Am Samstag, oder Sonntag?
Sonntag, glaube ich, Sonntag 18 Uhr.
Was? Wie, was? Nee, echt? Am Samstag ist nichts?
Ja doch, Samstag ist 15 Uhr, fangen die Achtelfinale an.
Ich wollte gerade sagen, am Samstag sind doch drei Spiele angesetzt. Willst du mich jetzt hier
total? Ja. Ihr habt schon recht, ja.
Ich glaube, es hat.
Stimmt.
Verwirrt einen hier total, der Kerl. Ansonsten empfehlen wir natürlich das Eintracht-Podcast Sommerfest. Findet statt am 16.07. bei Mathilda Glaskuchen.
16.07. bei Mathilda Glaskuchen. Geil. 16. Das wird super.
Genau.
16.07.
Vielleicht kann der, also wenn der Freddy Bobic in den Fernsehgarten gehen kann, dann kann der auch bauen. Also das will ich jetzt vorausgesetzt ziehen.
Das stimmt.
Genau.
Ja, wir sind ja auch der Fernsehgarten im Podcast.
Ich meine, es hat sich ein Freddy Bobic, glaube ich, angemeldet. Ob er das ist, wissen wir noch nicht so genau.
Ja, da hat sich aber auch ein Armin Fee angemeldet. Da wissen wir auch nicht, ob er das ist.
Hat doch Manfred Rahn-Tratsch angemeldet.
Da wissen wir, dass der das ist.
Guck mal hier, guck mal, was er ein lustiges Bild hat. Toller Tag in Berlin. Auch wenn der Fanshop des FC Bayern in der Mall of Berlin nicht unbedingt zu meiner neuen Heimat wird, hat er ein Foto von sich und Bernie gemacht.
Also, wir haben die Empfehlung, schaut euch die Facebook-Seite von Freddy Bobic an. Ich glaube, da ist für jeden was dabei.
Ich packe sie sofort
in. Da schaue ich doch gerne mal rein.
In die Liste. Da schauen wir doch gerne mal rein. Jawohl. Ansonsten meldet euch an zum Sommerfest.
16.07.
Schaut am 2.07. mal beim Torwandschießen in der Commerzbank Arena. Zu diesem Zweck darf man da Commerzbank Arena dazu sagen.
Genau, denn Dennis, Basti und ich sind auf jeden Fall da.
Ja, es gibt mehrere
Teams.
Team Eintracht-Podcast.
Und der grandiose René, ich wollte es nur nochmal von ihm persönlich hören, ist auch da.
Es gibt, ihr seid, Dennis und Marvin sind Team Eintracht-Podcast und ich und noch ein Kollege. Grüße an der Stelle an Arthur, wir sind Team Glaskuchen. Da sind wir komplett doppelt vertreten.
Ich werde mir Thorsten Legert schnappen und wichtige Gespräche mit ihm führen.
Thorsten Legert ist ja da. Vielleicht können wir den da zu bewegen, uns ein kleines Interview zu geben für unseren kleinen, aber feinen Fernsehgarten hier.
Wenn Thorsten Legert da ist, muss ich erstmal in Form kommen.
Ja.
Der bringt dich ja an dem Tag in Form. Da kannst du aber drauf lassen.
Mendel, warum hast du den Ball
schon daneben? Thorsten Legert hat doch damals, als ihn gefragt wurde, wie er zum Fitnesstraining gekommen ist, also wie er dazu kam, dass er zum Bodybuilding hat, er gesagt, immer die Kastropper Straße rauf.
Ja, er wusste damals schon, wie der Hase läuft.
Aber bei der Line-Up könnte man vielleicht auch echt vermuten, dass Bobic da auftaucht. Also wenn Thorsten Legert da ist, ist Freddy Bobic nicht weit.
Ja, die müssen sich doch zusammen fotografieren lassen.
Ja. Also Matze Knob, Olli Pocher, also das, wir haben ja, wir wollten ja das Telefonbuch von Bobic haben, jetzt haben wir es. Super. Die Eintracht hat die Telefonnummer von Pocher, Matze Knobs, Axel. Und ich empfehle jetzt noch nachträglich, also bitte sich den aktuellen EM-Song von Axel Fischer anzuhören.
Schick mir einen Link, ich pack's in die Shownotes. Alle Shownotes zu dieser Sendung findet ihr unter eintracht-podcast.de, Ausgabe 228. Wir danken allen, die jetzt wieder zugehört haben. Schaut bei den anderen Podcasts vorbei, schaut auf der Facebook-Seite vorbei, meldet euch für das Sommerfest an. Kommt zum Torwartschießen am 2.7. in der Commerzbank Arena und vor allen Dingen behaltet unsere Social-Media-Kanäle im Auge. Wir werden unregelmäßig in der Sommerzeit so ein paar Folgen raushauen und werden sie immer dort ankündigen. Jungs, es war mir eine Ehre und ich würde sagen, wir machen den Sack zu und gehen jetzt Fußball gucken.
Wunderbar.
Gute Idee.
Ciao.
Ciao. Tschüss.
Hola.